Liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Telefonkonferenz der BMW Group zum dritten Quartal 2020. Bei uns sind heute wieder Oliver Zipse, Vorsitzender des Vorstands der BMW AG, und Dr. Nicola Peter, Mitglied des Vorstands der BMW AG, verantwortlich für Finanzen. Die Herren werden Ihnen zunächst einen Überblick über die Geschäftsentwicklung geben und im Anschluss daran haben Sie wieder Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen. Heute weichen wir etwas von der üblichen Reihenfolge ab und beginnen zunächst mit Herrn Dr. Peter. Bitte schön.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie sind alle gesund und ich freue mich, dass so viele von Ihnen trotz anderer wichtiger Themen an unseren Q3-Ergebnissen interessiert sind. In den vergangenen Monaten hat die BMW Group einmal mehr ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, in einem hochvolatilen Marktumfeld flexibel zu agieren und sich den neuen Gegebenheiten schnell anzupassen. Nachdem wir im zweiten Quartal erstmals die volle Wucht der Corona-Pandemie zu spüren bekommen haben, folgte nun im dritten Quartal ein gutes Ergebnis. Wir konnten unseren Absatz und das Konzernergebnis steigern. Die Ergebnisqualität zeigt sich dabei auch in unserem Free Cashflow. Die sich aktuell insbesondere in Europa wieder verschärfende Situation erfordert nun abermals ein hohes Maß an Flexibilität. Unsere im ersten Halbjahr eingeleiteten Maßnahmen zur Senkung von Kosten und Investitionen zahlen sich aus. Dies zeigt, wir steuern das Unternehmen sicher und treffen die richtigen Entscheidungen. Dadurch konnten wir die Auswirkungen der Pandemie begrenzen. Die strikte Kostendisziplin zeigt sich im Ergebnis. Flankiert wurde das von weiteren Maßnahmen wie der fokussierten Steuerung des Working Capitals. Ein wesentlicher Treiber für das gute Ergebnis im dritten Quartal war die in vielen Ländern deutlich erholte Kundennachfrage. Dabei denke ich insbesondere an China und Korea, aber auch an wichtige europäische Märkte wie Deutschland, die Benelux-Staaten oder Italien. Auch die Elektromobilität erwies sich als substanzieller Absatztreiber. Wir konnten den Absatz elektrifizierter Fahrzeuge sowohl im dritten Quartal als auch im Jahresverlauf gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöhen. Unterstützend wirkten auch Nachholeffekte in vielen Märkten. Meine Damen und Herren, wie eingangs schon erwähnt, das Umfeld bleibt äußerst volatil. Der Absatzverlauf in den vergangenen beiden Quartalen unterstreicht das. Das dritte Quartal war mit 675.000 an Kunden ausgelieferten Fahrzeugen das absatzstärkste in der Geschichte der BMW Group. Davor haben wir im zweiten Quartal den größten je verzeichneten Absatzrückgang registriert. Nun verschärft sich die Lage in Europa wieder. Derartige Ausschläge innerhalb eines so kurzen Zeitraums haben wir noch nie verzeichnet. Umso wichtiger war es, dass wir in den vergangenen Monaten die richtigen Weichenstellungen vorgenommen haben. Die eben beschriebenen Marktentwicklungen und Performance-Maßnahmen machen sich im Konzern und unseren einzelnen Segmenten positiv bemerkbar. Darauf gehe ich nun ein. Beginnen wir mit den Finanzkennzahlen im Konzern. Der Umsatz im Konzern belief sich im dritten Quartal auf rund 26,3 Milliarden Euro. Aufgrund der Corona-bedingten Verkaufsstopps und Einschränkungen lag er in den ersten 9 Monaten mit 69,5 Milliarden Euro moderat unter Vorjahr. Das Konzernergebnis vor Steuern belief sich im dritten Quartal auf knapp 2,5 Milliarden Euro und damit 9,6% über Vorjahr. In den ersten 9 Monaten lag es bei knapp 3 Milliarden Euro und damit deutlich unter Vorjahr. Die Konzernumsatzrendite vor Steuern betrug im dritten Quartal 9,4%. In den ersten 9 Monaten waren es 4,3%. Das haben wir, das möchte ich noch einmal hervorheben, trotz eines äußerst volatilen und herausfordernden Umfelds erreicht. Meine Damen und Herren, die BMW Group befindet sich im Transformationsprozess der Automobilindustrie weiter sehr gut auf Kurs. Wir investieren in die Zukunft und treiben insbesondere Elektrifizierung und Digitalisierung konsequent voran. Ein Beispiel hierfür können Sie in wenigen Tagen bei der Weltpremiere des iNext erleben. Die Forschungs- und Entwicklungsleistungen lagen in den ersten 9 Monaten bei rund 4,4 Milliarden Euro und die F&E-Quote liegt wie erwartet bei 6,3%. Noch ein Wort zu den Investitionen. Sie beliefen sich auf rund 2,4 Milliarden Euro. Hier haben wir im Jahresverlauf stark priorisiert und fokussiert, ohne unseren Zukunftspfad zu verlassen. Wir konnten die Investitionen gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich reduzieren. 2019 betrugen sie zum gleichen Zeitpunkt noch 3,3 Milliarden Euro. Das macht sich auch positiv im Free Cashflow bemerkbar. Das Finanzergebnis betrug im dritten Quartal 540 Millionen Euro. Wesentlicher Treiber war dabei insbesondere das BMW Brilliance Automotive-Ergebnis von 430 Millionen Euro. Wegen der guten Preisdurchsetzung und des hohen Volumens lag es deutlich höher als im Vorjahr. Meine Damen und Herren, kommen wir nun zu den einzelnen Segmenten. Ich beginne mit dem Segment Automobile. Die EBIT-Marge im Segment betrug im dritten Quartal 6,7%. Das operative Ergebnis lag bei 1,5 Milliarden Euro. In den ersten 9 Monaten waren es 152 Millionen Euro. Somit bewegte sich das Ergebnis zwar deutlich unter Vorjahr, aber trotz der Verluste im ersten Halbjahr nun wieder im positiven Bereich. Ursächlich waren neben dem guten Absatz im dritten Quartal auch der gute Modellmix und die gestiegene Preisdurchsetzung aufgrund unserer jungen und attraktiven Modellpalette. Ein wichtiger Impuls zur Einhaltung der CO2-Grenzwerte der EU kommt vom Absatz unserer elektrifizierten Fahrzeuge. Wir konnten in den ersten 9 Monaten über 116.000 elektrifizierte BMW und Mini absetzen. Das sind 20% mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Unser Kostenmanagement trug zur Steigerung der Ergebnisqualität bei. Das gilt trotz gebildeter Rückstellungen für Strukturmaßnahmen im mittleren bis hohen dreistelligen Millionenbereich, unter anderem für Personal. Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle unser Performance-Programm. Hier werden wichtige, konzernübergreifende Beiträge für die Zielsetzung der BMW Group erarbeitet. Ich möchte dabei kurz 3 unserer Initiativen herausgreifen. Das ist zum einen eine verbesserte Preisdurchsetzung im Zuge einer optimierten Vertriebssteuerung. Zum zweiten die Reduktion von Produktkomplexität und Herstellungskosten auf Produktseite. Und zum dritten geht es auch um neue Impulse wie künftige Arbeitsstrukturen. Wir steigern damit weiterhin die Leistungsfähigkeit des gesamten Konzerns. Die bislang getroffenen Entscheidungen machen sich schon jetzt im guten Quartalsergebnis bemerkbar. Wir sind damit, wie geplant, auf Kurs für unsere Jahresguidance von 0 bis 3% bei der EBIT-Marge im Segment Automobile. Meine Damen und Herren, kommen wir noch zum Free Cashflow im Segment. Er betrug im dritten Quartal knapp 3,1 Milliarden Euro. Wesentlicher Treiber war das Vorsteuerergebnis. Zudem wurde er durch fokussierte Steuerung des Working Capital und stringentes Kosten- und Investitionsmanagement gestützt. Per September belief sich der Free Cashflow auf 552 Millionen Euro. Die Konzernliquidität lag Ende September bei 21,8 Milliarden Euro. Wir planen sie, bis zum Jahresende wieder in Richtung des Vorkrisenniveaus zurückzuführen, das heißt auf etwa 17 Milliarden Euro. Wir verfügen über ausreichende Liquiditätsreserven, um auch bei einer weiteren Verschärfung der Lage jederzeit flexibel und handlungsfähig zu bleiben. Meine Damen und Herren, kommen wir zum Segment Finanzdienstleistung. Auch im Neugeschäft mit Finanzierungs- und Leasingprodukten mit Endkunden haben wir eine Erholung verspürt. So konnte dort im Zeitraum von Juli bis September 2020 ein solider Aufwärtstrend von 6,8% auf 538.000 Vertragsabschlüsse erreicht werden. Hauptgrund ist insbesondere die Nachfrage in Europa und China. Auch beim Finanzierungsneugeschäft mit Gebrauchtfahrzeugen konnten wir im dritten Quartal in wichtigen Absatzmärkten eine deutliche Belebung feststellen. Das Vorsteuerergebnis im Segment entwickelte sich im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr deutlich rückläufig und belief sich auf 458 Millionen Euro. Der Hauptgrund lag, wie bereits in der ersten Jahreshälfte, in im Vergleich zum Vorjahr erhöhten Risikovorsorgen im niedrigen dreistelligen Millionenbereich. Diese nahmen wir aufgrund angepasster Erwartungen, insbesondere für Kreditrisiken, aber in geringerem Maße auch für Restwertrisiken vor. Das Segment Finanzdienstleistungen trifft geschäftsüblich fortlaufend und umfassend Vorsorge für die wesentlichen Geschäftsrisiken. Nach aktueller Einschätzung sind wir angemessen gegen Restwert und Kreditrisiken abgesichert. Im Segment Motorrad waren im dritten Quartal auf vielen wichtigen Märkten Erholungen deutlich spürbar. Im dritten Quartal lag der Segment EBIT bei 45 Millionen Euro und damit mehr als 28% über Vorjahr. Wir konnten über 22.000 Motorräder ausliefern. In den ersten 9 Monaten beliefen sich die Auslieferungen auf über 129.000 Einheiten. Die EBIT-Marge betrug in diesem Zeitraum 6,4%. Meine Damen und Herren, nun zu unserer Jahresprognose. Wir sind auf Kurs, unsere Jahresziele zu erreichen und bestätigen auf heutiger Basis unsere Guidance für 2020. Dennoch haben wir aufgrund des volatilen Umfelds erhebliche Ungewissheit. Mögliche Auswirkungen von weiter ansteigenden Infektionszahlen und damit verbundenen Eindämmungsmaßnahmen sind in unserem Ausblick weiterhin nicht enthalten. Die sich aktuell verschärfende Situation kann in den kommenden Monaten erhebliche Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung haben. Auch abzuwartende politische Entscheidungen wie die ungelöste Brexit-Frage schaffen Ungewissheit. Die Automobilmärkte haben sich im dritten Quartal zwar schneller erholt als erwartet, dennoch erwarten wir im Premiumsegment im Gesamtjahr nach wie vor einen deutlichen Rückgang des Absatzes von knapp über 10%. Für die BMW Group gehen wir daher weiterhin davon aus, dass der weltweite Absatz 2020 deutlich unter Vorjahr liegen wird. Insbesondere die Nachholeffekte des dritten Quartals sind unter den gegebenen Umständen im weiteren Jahresverlauf nicht mehr zu erwarten. Im Segment Automobile rechnen wir weiterhin mit einer EBIT-Marge zwischen 0 und 3%. Die Auslieferungen im Segment Motorräder sollten im Prognosezeitraum nun moderat zurückgehen. Die EBIT-Marge wird unserer Einschätzung nach zwischen 3 und 5% liegen. Bei Financial Services erwarten wir für den Return on Equity einen moderaten Rückgang, im Wesentlichen aufgrund gestiegener Risikovorsorge sowie eines geringeren Neugeschäfts. Das Konzernergebnis vor Steuern wird unverändert deutlich unter dem Vorjahresniveau erwartet. Wie geplant werden wir mit dem Personalstand 2020 leicht unter Vorjahr liegen. Meine Damen und Herren, hohe Profitabilität, auch zur Schaffung von Freiräumen zur Finanzierung notwendiger Zukunftsthemen, stehen weiter im Fokus unserer finanziellen Steuerung. Wir profitieren heute beispielsweise von der strategischen Fokussierung auf das obere Luxussegment. Mit den attraktiven Modellen der 8er-Reihe und dem BMW X7 haben wir das Absatzvolumen hochprofitabler Modelle seit 2018 um über 70% steigern können. In den kommenden Monaten liegt das Hauptaugenmerk auf der Absicherung des Ergebnisses und der weiteren Verbesserung des Free Cashflows. Wir streben für das Gesamtjahr einen Free Cashflow von mindestens 1,5 Milliarden Euro an. Ein möglicher Zahlungsabfluss im Zusammenhang mit den Kartellvorwürfen der EU-Kommission sowie eine deutliche Verschärfung der Auswirkungen der Corona-Pandemie sind in dieser Einschätzung nicht enthalten. Die konsequente Nutzung von Chancen und absolute Kostendisziplin stehen bis zum Jahresende weiterhin in allen Unternehmensbereichen klar im Fokus. Wir werden bei Bedarf weiterhin schnell und flexibel auf die nach wie vor äußerst volatile Lage reagieren. Unsere Produktions-, Vertriebs- und Einkaufsnetzwerke haben diese Herausforderung bisher exzellent gemeistert. Die enge Orientierung der Produktion entlang der Nachfrage hat sich bewährt. Das werden wir fortsetzen. Meine Damen und Herren, wir denken langfristig. Hohe Profitabilität ist die Basis, um unsere strategischen Ziele wie die Elektrifizierung und Digitalisierung zu erreichen. Das gilt auch in diesen herausfordernden und volatilen Zeiten. Wir treffen jetzt die richtigen Entscheidungen und nehmen die richtigen Weichenstellungen vor, um den langfristigen Unternehmenserfolg sicherzustellen und auch künftig profitabel zu sein. Vielen Dank.
Soweit unser Finanzvorstand Dr. Peter. Vielen Dank. Ich darf nun auf unseren Vorstandsvorsitzenden Oliver Zipse überleiten. Bitte schön.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Auch ich grüße Sie sehr herzlich. Das Jahr 2020 steht ganz im Zeichen der weltweit hochvolatilen und sich erneut verschärfenden Corona-Pandemie mit den entsprechenden Folgen für unsere Wirtschaft und unser Leben. Auf unerwartete Herausforderungen antworten wir flexibel und mit Augenmaß. Entscheidend ist und bleibt für uns aber die Langfristperspektive. Beides haben wir in den ersten drei Quartalen bewiesen. Zum einen nutzen wir gezielt und entschlossen die Potenziale für Wachstum und steuern das Unternehmen besonnen und geradlinig durch die Zeit der Corona-Pandemie. Im dritten Quartal haben wir unsere Leistungskraft demonstriert und das Unternehmen in einem schwierigen Umfeld auf Erfolgskurs gehalten. Es war das bisher absatzstärkste Quartal unserer Geschichte. Auch daher bestätigen wir unsere Guidance für das Geschäftsjahr 2020. Diese hatten wir zu einem frühen Zeitpunkt der Pandemie gegeben und seitdem nur ein einziges Mal angepasst. Das war vor wenigen Tagen, wie Sie sich entsinnen können. Das bedeutet, wir haben die Lage trotz aller Unwägbarkeiten richtig eingeschätzt. Zum anderen richten wir mit unseren strategischen Entscheidungen die BMW Group auf nachhaltige Mobilität aus. Das gilt für unsere Produkte, unsere Technologien und auch unsere Organisation. Gerade an sogenannten Tipping Points hat BMW schon oft einen Neuanfang eingeleitet. So setzen wir den BMW-Weg auch in Zeiten des Umbruchs fort und bleiben zu jeder Zeit ein attraktiver, verlässlicher Partner für unsere Investoren. Mit unseren Produkten und Technologien sind wir für die nächsten Jahre bestens aufgestellt. Das wollen wir auch ab Mitte des Jahrzehnts sein, wenn sich die Bedingungen am Markt weiterentwickelt haben. Deswegen erarbeiten wir schon heute Lösungen für die Zeit nach 2025 und 2030. In unserer Branche ist das Timing maßgeblich, um die jeweiligen Möglichkeiten voll auszuschöpfen und gleichzeitig gezielt in die Zukunft investieren zu können. Auf diese Punkte werde ich nun näher eingehen. Erstens unsere Perspektive bis 2025 und zweitens unsere Perspektive ab der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts. Zunächst zum ersten Punkt. Unsere Modellpalette ist in allen Segmenten jung, attraktiv und vielfältig. Das überzeugt die Kunden, wie wir gerade im letzten Quartal gesehen haben. So konnten wir die regionalen Lockdowns abfedern und es zum Teil gegenüber dem Vorjahr sogar steigern. Im dritten Quartal haben wir 8,6% mehr Automobile und fast 21% mehr BMW-Motoren ausgeliefert als im gleichen Vorjahreszeitraum. Per September gingen unsere Verkaufszahlen bei Automobilen nur um 12,5% zurück und wir haben unseren Weltmarktanteil in der Pandemie auf 3,2% gesteigert. Der Blick auf die Märkte in den ersten 9 Monaten zeigt ein heterogenes Bild. In China hat sich die Erholung im zweiten Quartal fortgesetzt. Per September stieg unser Absatz um 6,4% auf einen neuen Bestwert. In Europa dagegen gingen unsere Auslieferungen um fast 20% zurück. In den USA beträgt der Rückgang rund ein Viertel. Gewinner in Pandemiezeiten sind neben unseren Modellen in der Luxusklasse vor allem unsere elektrifizierten Fahrzeuge. Man kann sagen, hier haben die Umstände als Booster gewirkt, unterstützt durch politisch initiierte Maßnahmen in einigen Ländern. Über 116.000 E-Fahrzeuge und Plug-in-Hybride haben wir per September ausgeliefert, ein neuer Höchstwert und ein deutlicher Zuwachs gegenüber Vorjahr um mehr als 20%. Herr Peter berichtete bereits darüber. Dieser Trend zeigt sich im Oktober übrigens noch deutlicher. Schon heute sind wir weltweit in der absoluten Spitzengruppe der führenden Anbieter elektrifizierter Fahrzeuge fest etabliert. Das Fundament dafür haben wir im Jahr 2013 gelegt mit dem vollelektrischen BMW i3. Unser Project i war der Beginn von Phase 1 unserer Transformation zur nachhaltigen Mobilität und ist eine Erfolgsgeschichte. Der i3 hat sich seit dieser Zeit bereits über 200.000 Mal verkauft. Es gibt nach wie vor kein Fahrzeug mit einem vergleichbaren 360-Grad-Ansatz und kein Fahrzeug mit einem längeren Lebenszyklus. Insgesamt haben wir schon deutlich mehr als 600.000 elektrifizierte Fahrzeuge an Kunden weltweit ausgeliefert. Und genau jetzt, wenn die Nachfrage nach E-Mobilität anzieht, starten wir Phase 2 unserer Transformation mit hochinnovativen Fahrzeugen. Der Mini Cooper SE begeistert seit März rund 13.000 Kunden. Unser aktueller Auftragsbestand ist ähnlich hoch. Der BMW iX3 kommt in diesen Tagen zu den Händlern. Ende September haben die Mitarbeiter im BBA-Werk in Shenyang den Produktionsstart gefeiert. Damit hält die E-Mobilität Einzug in die äußerst beliebte X-Familie. Der iX3 ist Wegbereiter für die BMW eDrive-Technologie der fünften Generation. 2021 kommt der BMW i4 aus dem Werk München mit bis zu 600 Kilometer elektrischer Reichweite. 2021 folgt auch der iNext. Im Vorstand haben wir die Serienversion bereits getestet und ich bin sicher, dieses Auto wird nicht nur begeistern, sondern auch viele überraschen. Das Fahrgefühl einzigartig für E-Antriebe, ein völlig neuer Maßstab von digital und vernetzt, das Bediensystem revolutionär, das Interieur minimalistisch und absolut nutzerfreundlich, das Exterieur progressiv. Nächste Woche startet unsere Next Gen, dann erfahren Sie mehr. Weitere vollelektrische BMW-Modelle sind der volumenstarke 5er und X1 sowie der 7er. Alle werden mit 4 Antriebsarten verfügbar sein, Benziner, Diesel, Plug-in-Hybrid und vollelektrisch. Das nennen wir, wie Sie wissen, Power of Choice. Der Kunde wählt den Antrieb, der am besten zu seinen Bedürfnissen passt. Darum brauchen und nutzen wir flexible Architekturen für mehrere Antriebsarten. So decken wir effizient die Nachfrage nach Antriebsarten quer über alle Modellreihen und Segmente ab. Das ist nicht nur eine besondere Fähigkeit, sondern für uns auch ein Vorteil im Wettbewerb. Unsere Elektrooffensive umfasst alle Modellreihen und es kommt noch viel mehr. 2023 bieten wir 25 Modelle mit elektrifiziertem Antrieb an. Auch Plug-in-Hybride kommen sehr gut an. Sie sind eine wunderbare Möglichkeit, den Menschen den Elektroantrieb nahezubringen. Unsere Kunden sollen sich selbst für E-Mobilität entscheiden, weil sie die Vorteile sehen und schätzen. Noch in diesem Monat erweitern wir das Plug-in-Hybrid-Angebot beim 5er von 2 auf 5 Modelle. Mehr PE-Varianten gibt es in keiner anderen Modellreihe. Dank des richtigen Timings und der passenden Technologien erreichen wir trotz der Corona-Pandemie in diesem, wie auch im nächsten Jahr, das vorgegebene CO2-Ziel in Europa. Daran haben wir keinen Zweifel. Allein in diesem Jahr unterschreiten wir unseren Flottenwert aus dem Jahr 2019 um rund 20%. Auf künftige CO2-Ziele bereiten wir uns ebenso konsequent und zielgenau vor. Einer der Erfolgsgaranten unserer Elektrooffensive liegt ganz klar in unseren Werken. Wir bauen unser Produktionsnetzwerk für E-Mobilität und die entsprechenden Komponenten aus. Dabei stärken wir speziell den Standort Deutschland. 3 Beispiele sollen dies vorstellen. Erstens, schon 2022 wird jedes unserer 4 Automobilwerke in Deutschland voll elektrische Fahrzeuge fertigen. Zweitens, Ab 2022 können in Dingolfing E-Maschinen gebaut werden, die bis zu 500.000 elektrifizierte Fahrzeuge pro Jahr. In Leipzig und Regensburg produzieren wir Batteriemodule bzw. Hochvolt-Batterien. Drittens, 2022 nehmen wir ein neues Pilotwerk zur Seriennadenbatteriezellfertigung in Betrieb. Weltweit ist BMW der Automobilhersteller mit der umfassendsten Batteriezellkompetenz. Unser Anspruch lautet, wir wollen die leistungsfähigste und zugleich nachhaltigste Batteriezelle in der Industrie. Mit Northvolt und Umicore bauen wir einen geschlossenen Wertstoffkreislauf für Batteriezellen auf. Den Umbau unseres Produktionsnetzwerks verbinden wir mit strukturellen Effizienzverbesserungen und einer optimierten Auslastung. Dadurch wollen wir bis Mitte des Jahrzehnts einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag einsparen. Gleichzeitig investieren wir in Forschung und Entwicklung gemäß unserer Zusage mehr als 30 Milliarden Euro bis 2025. Auch hier liegt weiterhin ein Schwerpunkt auf dem Standort Deutschland. Im September haben wir das erste Teilprojekt von Fitz Future in Betrieb genommen. Einige von Ihnen waren ja auch Zeuge davon. Im neuen Fitz Nord in München entwickeln 4.800 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Innovation für die Mobilität der nächsten Jahrzehnte. Damit wächst das Fitz zu einem der größten F&E-Standorte in Europa heran. Es vernetzt unsere 14 Tech-Offices von Kalifornien bis Shanghai und Tokio als neuer digitaler F&E-Knotenpunkt. Damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Unsere Perspektive ab der zweiten Hälfte des Jahrzehnts. Wir rechnen damit, dass ab 2025 die Nachfrage nach vollelektrischen Fahrzeugen weiter deutlich ansteigen wird. Und genau dann, Stichwort Timing, zünden wir die Phase 3 unserer Transformation. Neben der Elektrifizierung stehen hier die digitale Vernetzung und die Volumenfähigkeit im Vordergrund. In 10 Jahren wollen wir mehr als 7 Millionen elektrifizierte Fahrzeuge der BMW Group auf der Straße haben, davon 2/3 vollelektrisch. Auf diese Größenordnung richten wir das Unternehmen schon jetzt strategisch und technologisch aus. Wir haben dafür zwei neue, übergreifende Funktionen in der Organisation etabliert. Sie koordinieren, gestalten und verantworten die entscheidenden Transformationsfelder. Das ist zum ersten die Digitalisierung im Fahrzeug. Schon vor über 20 Jahren haben wir damit angefangen. Bis heute haben wir 14 Millionen vernetzte Fahrzeuge auf die Straße gebracht. Sie erfassen jeden Tag 25 Millionen Verkehrsinformationen. Und jetzt stärken wir digital im gesamten Unternehmen und schaffen eine neue Entscheidungszentrale. Seit Oktober sind alle Software-Schlüsselfunktionen in der neuen Einheit Digital Car gebündelt. Sie berichtet direkt an unseren Entwicklungsvorstand. Unsere Fahrzeuge sind Managed Devices, immer up-to-date mit den neuesten Diensten und Funktionen. Und dazu bauen wir unser erfolgreiches Operating System 7 weiter aus. Und es ist vollkommen klar, unser User Interface ist leicht bedienbar, Technologie soll dem Nutzer dienen und digitale Technologien gehören zum Kern von BMW. Für unsere Kunden haben Hardware und Software die gleich hohe Relevanz. Zum Zweiten richten wir unsere grundlegende Produktentwicklung mit der entsprechenden Auslegung unserer Fahrzeugarchitektur ab der Mitte des Jahrzehnts neu aus. Unsere neue Clusterarchitektur ist auf elektrische Antriebe ausgerichtet. Dieser Bereich berichtet direkt an mich. Er ist mit allen Ressorts organisatorisch vernetzt, Märkte und Vertrieb, Finanzen, Beschaffung, Entwicklung und Produktion. Das gibt uns mehr Durchgriff und macht uns viel schneller, auch in der Zusammenarbeit mit Partnern. Ziel ist es, mit der neuen Architektur ein Gesamtoptimum zu schaffen. Unser neues Werk in Ungarn spielt hier eine Schlüsselrolle. Dort läuft ab Mitte dieses Jahrzehnts die neue BEV-zentrierte Architektur an. Zu dieser Phase 3 unserer Transformation zählt auch, mitten in der Corona-Krise haben wir das Unternehmen im Sinne einer Kreislaufwirtschaft ausgerichtet. Bis 2030 wollen wir den CO2-Fußabdruck pro Fahrzeug signifikant gegenüber 2019 verringern, und zwar um mindestens ein Drittel. Kein anderer Hersteller in unserer Industrie richtet sein Geschäftsmodell von Lieferkette, Produktion, Nutzungsphase und Recycling derart gesamthaft nachhaltig aus. Das erreichen wir nicht durch Kompensation. Wir nutzen erneuerbare Energien und vor allen Dingen Effizienzmaßnahmen. Das ist wirksamer Fortschritt durch Technologie. Meine Damen und Herren, die Corona-Pandemie ist noch lange nicht überwunden. Die aktuelle Infektionsdynamik, vor allem in Europa, macht das sehr deutlich. Das Virus bleibt auf absehbare Zeit das größte Risiko für die Weltwirtschaft, neben vielen weiteren. Neue Lockdowns können unsere Geschäftsentwicklung im vierten Quartal sowie den Start 2021 stark beeinträchtigen. Aber auch in dieser Situation gilt, wir gehen die kurzfristigen Herausforderungen weiter flexibel an, so wie wir das in den vergangenen 9 Monaten auch bewiesen haben. Und wir stellen frühzeitig und konsequent die Weichen für die langfristige Entwicklung des Unternehmens, und zwar gleichzeitig. Für die aktuelle Phase unserer Transformation bis 2025 ist die BMW Group genau richtig und robust positioniert. Unser Anteil an E-Mobilität wächst bei maximaler Flexibilität in der Produktion. Und jetzt konzentrieren wir uns bereits auf die dritte Phase der Transformation ab 2025 und darüber hinaus. Dazu treffen wir in den nächsten Monaten weitere grundlegende Entscheidungen. Und nun freue ich mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank.
So, vielen Dank an unseren Vorstandsvorsitzenden Oliver Zipzip. Und nun darf ich die Kollegen bitten, die technischen Hinweise für die Konferenz einzugeben.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir beginnen nun mit der Frage- und Antwortrunde. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Telefontasten 0 und 1. Sie werden dann der Reihe nach die Möglichkeit erhalten, Ihre Frage zu stellen. Um Ihre Frage zurückzuziehen, drücken Sie bitte die Telefontasten 0 und 2. Wenn Sie heute über den Lautsprecher zuhören, möchte ich Sie bitten, Ihre Fragen über die Telefonhörer zu stellen. Vielen Dank und einen Moment für die erste Frage bitte. Die erste Frage ist von Markus Clausen, Dow Jones. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, guten Morgen. Markus Clausen von Dow Jones. Ich hoffe, man kann mich hören. Die Verbindung nach München scheint heute nicht ganz so gut zu sein. Ich hätte zunächst eine Frage zum Gewinn im dritten Quartal. Der lag doch recht deutlich über den Erwartungen der Analysten. Vielleicht könnten Sie da beziffern, wie hoch der Effekt von Kostensenkungen war und welche Gründe es noch gab für den relativ hohen Gewinn. Zweite Frage vielleicht an Herrn Zipse. Sie haben grundlegende Entscheidungen für die nächsten Monate angekündigt, für die Zeit ab 2025. Könnten Sie da uns erläutern, was da kommen kann? Vielleicht können Sie uns da einen Vorgeschmack geben. Danke.
Danke, Herr Clausen. Ja, tut mir leid mit der Verbindung heute, aber manchmal ist es so. Damit müssen wir jetzt lernen, umzugehen. Dann würde ich auch entsprechend Ihrer Fragen die erste Frage mal gleich direkt an Nicola Peter geben und danach die Frage ab 2025 an Herrn Zipse. Herr Peter, bitte.
Also Herr Clausen, wir lagen erfreulicherweise leicht über den Konsensuserwartungen mit unserem Auto-EBIT im dritten Quartal. Was sind die wesentlichen Gründe auf der Leistungsseite, wie bereits angesprochen, die gute Entwicklung, die Erholung, die auch aufgrund von Nachholeffekten, wie erwähnt, durch die bedingt war im dritten Quartal, insbesondere auch in Europa und den Vereinigten Staaten. Und in der Tat auf der Kostenseite haben wir gut dagegen gearbeitet mit etwas geringeren Personalkosten, auch durch die erfolgreiche Umsetzung unseres Personalprogramms. Und auch auf der Vertriebsseite sind die Kosten ein ganzes Stück nach unten gegangen. Wie erwähnt, auf der F&E-Seite investieren wir weiter in die Zukunftsthemen Elektrifizierung und Digitalisierung.
Vielen Dank, Herr Peter. Herr Zipse?
Ja, Herr Clausen, vielen Dank für Ihre Frage, die jetzt auch erwartet war, nachdem ich das so angekündigt hatte. Ich würde vielleicht ein bisschen grundlegender beantworten wollen. BMW hat heute zwei Architekturen. Und wie Sie wissen, reden wir gern von Architektur und nicht von Plattformen, weil der Plattformgedanke spiegelt überhaupt nicht die Komplexität unserer Industrie wider. Heute haben wir zwei Plattformen, eine Frontantriebsarchitektur, auf die unser Einser und Zweier, die meisten Zweierfahrzeuge stehen und auch der Mini steht, und dann die heckangetriebene Plattform für Dreier, Fünfer und die meisten X-Modelle. Jetzt ist es so, dass nach einer gewissen Zeit die natürlich immer erneuert werden, und ab 2025 steht die Erneuerung dieser Plattform sowieso an. Und jetzt ist die große Frage, mit welcher Zielsetzung schicken Sie diese Entwicklung dieser neuen Architektur auf die Reise? Und für was wir uns, so viel darf ich vorwegnehmen, entschieden haben, wir machen nicht eine einfache Verlängerung dieser beiden Architekturen, sondern wir entwickeln eine neue Architektur, die in der Kernauslegung davon ausgeht, dass die Mehrzahl dieser Fahrzeuge auf dieser Architektur elektrisch sein wird und hochdigital sein wird. Und dafür haben wir uns auf die Reise gemacht, um dann nach 25 bis in das nächste Jahrzehnt hinein sukzessive die bestehenden Fahrzeugarchitekturen abzulösen. Und wir werden Ihnen einfach in den nächsten Monaten mehr Details darüber berichten, was wir uns vorgenommen haben, in welche Fahrzeugsegmente das Einzug halten wird und so weiter. Das war die Ankündigung. Und das ist für uns schon eine grundlegende Entscheidung, jetzt in eine neue Architekturlogik hier die Grundsteine zu legen.
Gut, vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage ist von Roland Losch, dpa. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Guten Morgen zusammen. Danke. Wenn der Absatz im Quartal bei den Autos um 9% steigt, warum sinkt dann der Umsatz bei den Autos um 5%? Wenn ich darf, eine zweite Frage. Die 1800 Stellen, die seit Juni weg sind, waren die in Deutschland? Wie viele Mitarbeiter haben Sie heute in Deutschland und wie viele sind in Kurzarbeit?
Vielen Dank, Herr Losch. Herr Peter, bitte.
Herr Losch, wichtig ist beim Absatz zu berücksichtigen, dass im Retail-Absatz ja, BBA beinhaltet ist, aber im Umsatz, also unser chinesisches Joint Venture, im Umsatz nur zum Teil, nämlich aufgrund der Teilelieferungen von Deutschland nach China. In Kurzarbeit haben wir momentan niemanden. Die Werke laufen seit Sommer wie geplant. Das hatten wir bereits berichtet. In unserem Programm, auf der Kostenseite noch effizienter zu werden, haben wir uns vorgenommen, im Personal leicht unter Vorjahr zu liegen, und da sind wir auf einem sehr guten Weg, das Ziel zu erreichen.
Vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage ist von Edward Taylor, Reuters. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Danke, dass ich eine Frage stellen darf. Ich habe noch eine kurze Nachfrage mit der Werksauslastung. Wie sieht es aus mit der Produktion bei VDL Netcar? Da wird der X1 nicht mehr gebaut. Da wird ein Minimodell zurückgenommen in ein noch unbestimmtes BMW-Werk. Wird man weiterhin bis zur absehbare Zeit mit VDL noch Autos produzieren oder wird man da alle Produktionskapazitäten in BMW-Werke verlegen? Und da spielt sicher Brexit auch noch eine Rolle, ob Sie da da vielleicht etwas dazu sagen können. Danke.
Gut, vielen Dank, Edward Taylor. Herr Zipse, bitte.
Ja, Herr Taylor, vielen Dank für die Frage. Sie haben die Berichterstattung aufmerksam gelesen, wie ich vernehme. Was wir in den letzten Monaten gemacht haben, wir haben uns sehr schnell auf den Weg gemacht, die gesamthaften Auswirkungen aus der Corona-Krise für uns tiefer zu legen, zu verstehen und Maßnahmen abzuleiten. Das hat dazu geführt, dass wir auch unsere Produktionskapazitäten neu ausgerichtet haben, mit vielfältigen Bestandteilen. Einige davon kennen Sie bereits, zum Beispiel, dass wir die Nachfolgebelegung bei VDL Netcar dort nicht mehr platzieren werden, sondern die Fahrzeuge im deutschen Produktionsnetzwerk platzieren werden. Das wird hier und da kleine Anpassungen bei den Kapazitäten in den deutschen Werken ergeben, die aber in Summe betriebswirtschaftlich für uns höchst zielführend sind. Es war also eine der wichtigsten Maßnahmen, hier die Effizienz auch in der Belegung zu steigern. Ein zweites hatten Sie ja, hatte ich vorhin erzählt, dass das bereits angekündigte Werk in Ungarn nun, und das ist auch neu, mit unserer neuen Architektur belegt werden wird. Und das sind zwei der Hauptthemen, die wir zur Neuausrichtung des Produktionsnetzwerks entschieden haben. Vielleicht noch eine Sache ergänzen darf, wenn ich eine Sache noch ergänzen darf, was Netcar betrifft. Die Produktion dort läuft ja erst in 3 Jahren aus. Das heißt, die aktuelle Produktion der bestehenden Fahrzeuge, das ist der bestehende Mini Countryman und der bestehende X1 sowie das Mini Cabrio, die laufen jetzt auch noch weiter. Das ist also keine kurzfristiges Ausphasen. Es geht nur um die frühzeitige Bekanntmachung, dass die nachfolgende Fahrzeug dort nicht mehr platziert werden will. Und wir haben diese Entscheidung in großem Einvernehmen, Fairness und Offenheit mit dem Management von Netcar getroffen. Und ich denke, das war für alle jetzt auch ein sehr fairer Prozess, das sehr frühzeitig anzukündigen.
Und so. Können Sie sagen, ob das Mini Cabrio zum Beispiel, es ist noch nicht entschieden, ob das dann nach Oxford geht? Hängt das von Brexit-Situation ab?
Nein, das kann ich nicht sagen. Nein, das bleibt bei Netcar. Kann ich Ihnen jetzt schon sagen.
Gut. Also das heißt, okay, VDL Netcar wird noch Teil des Produktionsnetzwerks auf absehbare Zeit bleiben.
Für die nächsten 3 Jahre, so wie
er es gesagt hat. Ja, und dann sehen wir weiter. Für die nächsten 3 Jahre bleibt es erstmal alles.
Ja, gut, vielen Dank. Dann die nächste Frage, bitte. Nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage ist von Jack Ewing, New York Times. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, guten Morgen. Ich habe 2 Fragen. Erstmal, erwarten Sie, dass die neuen Lockdowns erneut zu Engpässe der Lieferkette oder andere Probleme in der Produktion führen? Könnte es so Produktionsstops geben wegen der neuen Lockdowns in Deutschland und anderswo? Und dann 2. Frage zum Thema Amerika. Wir haben noch nicht ein Ergebnis, aber wenn Präsident Trump wiedergewählt wird, sehen Sie ein Risiko von neue Handelskonflikte oder Strafzölle gegen deutsche Autos, wie schon in der Vergangenheit bedroht wurde? Und wie hoch ist das Risiko für BMW? Dankeschön.
Vielen Dank, Jack. Ich darf die beiden Fragen gleich an unseren Vorstandsvorsitzenden Oliver Zipse geben.
Die erste Frage war ja, gibt es Unterbrechungen in der Lieferkette zu erwarten? Davon gehen wir momentan nicht aus, denn anders als im ersten Lockdown ist ja in den meisten Regionen, aus denen wir unsere Teile beziehen und unsere Werke haben, die Industrie weiterhin in Betrieb. Das ist ja doch deutlich anders, denn in den meisten Regionen handelt es sich ja um einen Lockdown oder ein Runterfahren des privaten Lebens. Wenn es trotzdem in bestimmten Regionen zu Unterbrechungen kommen sollten, werden wir flexibel darauf reagieren. Bisher haben wir keine einzige Unterbrechung gehabt und wenn, dann eben sehr flexibel reagieren. Wir rechnen aber nicht mit einem kompletten Runterfahren unserer Produktion. Das auf keinen Fall. Die zweite Frage war, was sagen wir zum Ausgang, zum noch nicht vorhandenen Ausgang der US-Wahl? Natürlich ist es im Interesse aller, dass wir so schnell wie möglich zu einem eindeutigen Ergebnis der US-Wahl kommen. Denn gerade für uns in der Wirtschaft ist es immer wichtig, Planungssicherheit zu bekommen. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt ganz offensichtlich noch nicht der Fall. Aber wir möchten uns auch nicht Spekulationen hingeben, was wäre, wenn es ein bestimmtes Ergebnis geben würde. Wichtig ist aber für uns, dass wir seit Jahrzehnten ein verlässlicher Arbeitgeber sind und in den USA sind und ein integraler Bestandteil der Gesellschaft in den USA und speziell in South Carolina. Wir bezeichnen die USA oft als unser Second Home, denn allein im Werk Spartanburg beschäftigen wir über 11.000 Mitarbeiter und seit 1994 haben wir bereits über 5 Millionen BMWs gebaut und in die Welt exportiert. Darüber hinaus haben wir über 11 Milliarden US-Dollar investiert und das jährliche Einkaufsvolumen beträgt 12 Milliarden Euro. Als letzter Punkt sei noch erwähnt, dass die BMW Group seit 6 Jahren in Folge wertmäßig der führende Automobilexporteur aus den USA sind. Daher merken Sie, die USA sind uns sehr, sehr wichtig.
Gut, vielen Dank.
Die nächste Frage ist von William Wilkes, Bloomberg News. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Hallo, guten Tag in die Runde. Ich hatte zwei Fragen zwischen Risiko. Erstens, würden Sie die Outlook vielleicht anpassen, wenn Großbritannien und die Europäische Union bis Mitte November keine Einigung Brexit erzielen? Das war die einzige Frage.
Gut, vielen Dank, William. Herr Peter, bitte.
Herr Wilkes, danke für die Frage. Nein, wir werden den Ausblick nicht anpassen, wenn keine Einigung bis November erzielt ist, den Ausblick für 2020. Natürlich würde das in den kommenden Jahren beeinflussen, aber das schauen wir dann, wenn eine entsprechende Regelung so oder so vorliegt.
Vielen Dank. Die nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage ist von Markus Fasse, Handelsblatt. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Guten Morgen. Ich würde auch gerne nochmal auf die globale Situation eingehen. Es ist so, dass Sie ja mittlerweile mehr als doppelt so viele Verkäufe in China wie in den USA haben. Das ist ja ein Trend, den sieht man schon seit einigen Jahren. Jetzt in der Pandemie hat das nochmal deutlich angezogen. Ich nehme mal an, dass das Ergebnis mindestens so proportional angezogen hat in China. Meine Frage, macht Ihnen diese Abhängigkeit jetzt Sorgen und ist es überhaupt noch ein Ziel, China auszubalancieren oder müssen Sie jetzt nicht langsam sagen, es gibt China und den Rest der Welt und China ist und bleibt einfach so dominant und darauf müssen wir uns einstellen und wahrscheinlich noch mehr Investitionen in diesen Markt ziehen. Und umgekehrt, die USA fallen deutlich zurück, nochmal weiter zurück. Fürchten Sie, dass dieser unsichere Wahlausgang Ihr Geschäft in den USA weiter in Mitleidenschaft zieht? Und wie sind die Perspektiven da? Danke.
Danke, Herr Fasse. Herr Zipse, bitte.
Guten Morgen, Herr Fasse, ich grüße Sie. Was China betrifft, also wenn wir von Abhängigkeiten reden, wir sind von unseren Kunden abhängig und zwar überall auf der Welt, egal wo sie sind. In einer Marktwirtschaft ist das so, dass diese Abhängigkeit existiert. Und wenn Sie sich mal China genauer anschauen, dann ist es so, dass natürlich das Land so viel größer ist als USA und Europa. Und wenn Sie sich weiterhin anschauen, was sind die Mobilitätsraten dort, dann sind die ja noch sehr viel niedriger, als wir das in Europa und USA kennen. Wir reden hier ungern von einer Abhängigkeit, weil wir liefern Fahrzeuge an Kunden, egal wo sie sitzen auf der Welt. Und was jetzt passiert, ist ja eine fast natürliche Anpassung, die der Größe und der Kraft dieses Landes entspricht. Und insofern werden wir dort das entsprechende Wachstum natürlich auch versorgen. Das heißt nicht, dass die anderen Regionen für uns unwichtiger werden. Europa ist natürlich gerade was Innovationen angeht extrem wichtig. Zudem ist unser Heimatmarkt. Und auch die USA sozusagen als dritte große Weltregion spielen weiterhin eine sehr große Rolle. Ich hatte es ja bereits erwähnt, was unser jährliches Einkaufsvolumen dort ist. Also ich würde hier weniger von einer Abhängigkeit sprechen, denn genauso sind wir abhängig von Deutschland, von Europa und von den USA. Und wir sind momentan gar nicht so unglücklich über die Entwicklung, die sich in China ergibt, weil unsere Produkte sich da sehr, sehr großen Bedarfs erfreuen. Nicht? Und Ihre letzte Frage ist, Herr Fasser, lassen Sie uns mal abwarten, was jetzt bei der Wahl wirklich herauskommt. Wir werden dort mit jeder Situation sicherlich zurechtkommen müssen. Ja.
Gut, vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage ist von Stefan Kroneck, Börsenzeitung. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Guten Tag, ich habe eine Frage bezüglich Ihrer Aussage zur Entwicklung der Bruttoliquidität. Herr Peter, Sie hatten ja vorhin in Ihrem Eingangsstatement gesagt, dass das Vorkrisenniveau wieder erreicht werden soll mit 17 Milliarden Euro. Wie wollen Sie denn das erreichen? Ich bin ja jetzt bei deutlich über 21 Milliarden Euro.
Vielen Dank, Herr Kroneck. Herr Peter, bitte.
Herr Kroneck, erstmal ist erfreulich, dass wir eine Situation haben, trotz der hohen Volatilität in 2020, die uns auf der Liquiditätsseite in eine Position bringt, jederzeitig handlungsfähig zu sein. Wir haben ein sehr, sehr flexibles Instrumentarium, mit dem wir am Kapitalmarkt agieren. Wir kennen sehr genau, die relativ genau haben wir eine Idee, wie sich die Zahlungsströme in den nächsten Wochen entwickeln können, insbesondere auch auf der Finanzdienstleistungsseite und wir werden unsere Kapitalmarktaktivitäten entsprechend anpassen und kommen dann zwischen 17 und 18 Milliarden raus.
Vielen Dank, Herr Peter. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage ist von Christian Hetzner, Automotive News Europe. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, vielen Dank und guten Morgen. Ich hatte eine Frage erstmal zum Thema iX3. Das ist das erste Fahrzeug oder erste BEV-Fahrzeug auf der Klar-Architektur und der fünfte Generation der E-Antrieb. Man hat gesehen, bei anderen Autoherstellern gab es verschiedene Probleme, Rückrufe, gerade bei diesen Elektrofahrzeugen. Sie haben allerdings viel mehr Erfahrung mit der i3 seit 2013. Inwieweit machen Sie sich Sorgen über die Qualität oder Zuverlässigkeit der iX3 aus Shenyang? Und können Sie etwas zu den Volumen, was wir hier in Europa erwarten können, wenn das in diesem Jahr noch auf den Markt kommen sollte? Immerhin haben wir nur noch 2 Monate. Und dann zweitens zum Thema autonomes Fahren. Sie sagten, Sie haben 14 Millionen vernetzten Fahrzeuge auf die Straße, die jeden Tag 25 Millionen Verkehrsinformationen erfassen. Tesla hat jetzt ihre FSD-Beta auf den Markt gebracht in einem begrenzten Anzahl. Können Sie etwas, also Ihre System, was demnächst in der iNext zur Erscheinung kommt, vergleichen mit dem, was wir bis jetzt oder was Sie bis jetzt gesehen haben von der Tesla? Wohlgemerkt jetzt nur L2, aber ausbaufähig. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Hetzner. Herr Zipse, bitte.
Ja, Herr Hetzner, vielen Dank für Ihre Fragen. Zunächst zur fünften Generation unseres Antriebsstranges, der praktisch den kompletten Antriebsstrang beinhaltet. Die Batterie, die elektronischen Steuergeräte, den Motor selbst. Und wir sind uns sehr, sehr sicher, dass dieser Antriebsstrang, egal in welchem Fahrzeug er ist, er sehr performant sein wird. Und zwar sowohl was die Leistungsdaten, als auch die Reichweitendaten, als auch die Qualitätsdaten begriffen wird. Denn Sie müssen verstehen, wenn Sie so einen Antriebsstrang in derart hohem Volumen bauen werden, darf Ihnen gar nicht viel passieren auf der Qualitätsseite. Und da es sich für die Industrie ja um etwas relativ Neues handelt, sind wir froh, dass wir die Erfahrung jetzt seit über 7 Jahren ja sammeln können, deswegen auch die fünfte Generation. Und ich darf hier betonen, der iX3 ist trotz Corona-Pandemie in Shenyang auf den Tag genau angelaufen. Und zwar sowohl was den Termin betrifft, als auch was das dahinterliegende Volumen betrifft. Wir erwarten hier einen zügigen, normalen Hochlauf mit einer Marktversorgung zunächst in China und im zweiten Zug dann hier in Europa und in Deutschland. Und Sie können sich sicher sein, das Qualitätsmanagement hat bei uns absolute Priorität, was alle Fahrzeuge, aber gerade was den elektrischen Antriebsstrang angeht. Eine zweite Frage war das automatisierte Fahren. Was kommt beim iNEXT? Ich würde heute über Details würde ich gerne Sie ein bisschen hinhalten wollen, bis wir den iNEXT dann vorstellen, was das Fahrzeug dann alles kann. Mehr dazu auch gerne nächste Woche bei unserer Next Gen. Wichtig ist aber zwei Dinge. Unsere aktuellen Fahrerassistenzsysteme, die also jetzt auf dem Markt sind, und das können Sie fast in jedem Testbericht nachlesen, gehören zu den besten im Markt. Uns ist ganz, ganz wichtig, ist die Fahrersicherheit und die Kundensicherheit. Da machen wir keine Experimente und da wird auch jeder Hersteller seine eigene Bewertung vornehmen können. Und der BMW iNEXT wird, wenn er denn nächstes Jahr dann auf den Markt kommt, ein Meilenstein, auch im Hinblick auf das automatisierte Fahren, darstellen und hat alle Funktionen, die dort notwendig sind. Und wir werden dann genau schauen, was passt zu den Kunden, was wollen die Kunden, was ist die Zahlungsbereitschaft der Kunden, was ist der Entwicklungsstand und insbesondere, in welchen Regionen der Welt werden welche Funktionen auch zugelassen. Wie Sie wissen, da ist eine Menge Dynamik drin. Und wenn wir das Fahrzeug dann auf den Markt bringen, werden wir Sie genau aufklären, mit was wir dann auf den Markt kommen.
Vielen Dank. Gut, vielen Dank, Herr Zipse. Jetzt ist es kurz vor 11. Wir haben noch Zeit für eine Frage. Bitte.
Die letzte Frage ist von Frank Johansen, Automobilmagazin. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, nee, Automobilwoche, nicht Automobilmagazin. Frank Johansen hier, vielen Dank. Ich habe zwei. Eines war ganz kurz zur Werksbelegung. Sie sagen, 2022 sind in allen Werken Elektroautos in der Produktion in Deutschland. Für Regensburg haben wir noch keins richtig angekündigt. Welches wird es denn sein? Der X1 vermute ich mal. Und in Leipzig bleibt es dabei im i3 bis 2024 und gibt es vielleicht schon weitere Pläne. Und dann zu der neuen Architektur, die Sie angekündigt haben, verstehe ich es richtig, dass das wieder eine Architektur wird, auf der alle Antriebsarten vereint sind, oder wird das noch eine E-Architektur und geht der Ansatz Power of Choice weiter oder ist der damit vorbei? Und dann vielleicht nochmal eine kleine Frage, soll in Ungarn als erstes an den Start gehen? Ich vermute mal danach auch an anderen Standorten. Wie ist denn da der Zeitplan in Ungarn? Sie hatten den Bau ja gerade um ein Jahr verschoben, beziehungsweise die Eröffnung des Werkes.
Ich merke, hey,
vielen Dank, Herr Zipse, bitte. Entschuldigung.
Herr Johansen, Sie haben gut zugehört. Ich freue mich darüber. Sie haben nämlich aufmerksam zugehört, dass 22 in allen deutschen Werken reine BEVs gebaut werden. Das ist richtig. Das ist der i4 in München. Das ist der i3, der dann ja noch produziert wird in Leipzig. Das ist der elektrische 7er und in Regensburg lassen Sie sich einfach überraschen. Aber auch dort wird es ein elektrisches Auto geben. Zu der Architektur, wissen Sie, diese Diskussion Plattformen, elektrisch und so, die ist uns ein bisschen fremd, weil sie überhaupt nicht das Wesentliche herauskristallisiert. Architekturen sind etwas, mit der Sie sehr flexibel umgehen können und sehr zielgerichtet Autos entwickeln können. Und Plattformen erfüllen in der Regel, wenn sie sehr starr sind, diese Forderung nicht, zumindest nicht für uns. Nehmen Sie das Beispiel mit dem iNEXT. Der iNEXT ist auf einer Architektur der fünften Generation, was den elektrischen Antriebsstrang betrifft. Von dieser Architektur profitieren alle nachfolgenden Fahrzeuge. Und trotzdem hat er eine eigene Karosserie. Also an dem Beispiel sehen Sie, dass dieser Plattformgedanke, wo Sie sagen, der Unterboden ist gleich und setzt irgendwie einen anderen Hut drauf, der trifft für uns nicht. Und jetzt denken Sie sich diesen Gedanken mal weiter in die nächste Logik. Dann ist schon entscheidend, was die Basis für ihre Auslegung ist. Und natürlich wird die Elektrifizierung hier einen höheren Anteil haben. Aber die Logik, dass wir dann Autos so zusammensetzen, dass sie dem Kundenwunsch entsprechen, die wird erhalten bleiben, genauso wie wir sie jetzt in den nächsten Jahren mit Power of Choice haben. Und Sie werden sehen, kein Kunde wird das merken. Kein Kunde wird das merken. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste hier. Und wir beteiligen uns nicht an einer Plattform, Plattformdiskussion, dass es nur noch zwei Plattformen gibt, elektrisch oder Verbrenner. Die entspricht überhaupt nicht unserer Logik, wie wir unsere Produktpolitik machen und auch wie wir unsere Werke betreiben. Und der aktuelle Markterfolg, nehmen Sie nur ein Mini-BEV, das ist ja keine reine E-Architektur, der ist so gut wie ausverkauft. Ja. Der Markterfolg hängt an ganz anderen Ingredienzien als an dieser Diskussion. Ungarn, haben Sie gefragt, ja, dieses Werk wird als erstes dann diese neue Architektur produzieren und dann wird sukzessive werden die anderen Werke auch darin qualifiziert werden.
Gut, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf festhalten, es ist immer gut, wenn ein Vorstandsvorsitzender eine gute Ausbildung hat und es ist noch besser, wenn er vielfältige Erfahrung in der Produktion hat. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass Sie heute für uns Zeit hatten und ich beende jetzt diese Telefonkonferenz. Vielen Dank und bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Konferenz ist nun beendet. Bitte legen Sie jetzt auf. Die Leitungen werden abgeschaltet.